auch über dieses Thema gepredigt wird. Es geht um Beziehungen. Es geht darum, dass wir alle in Beziehungen stehen, zuallererst unserer ersten Liebe zu Gott selbst, die wir als allererstes priorisieren sollten, die die Grundlage ist für alles. Aber natürlich auch haben wir gepredigt über Single-Sein, über Ehe, über Freundschaft, über Sexualität. Und heute predigen wir dazu auch in diesem Kontext von Kindersegnung und Taufe. Das ist ja was sehr Persönliches. Da geht es um den persönlichen Glauben eines Kindes, vom Jonathan heute, aber auch von Täuflingen, von so einem ganz persönlichen Glauben. Und trotzdem sind wir voll davon überzeugt, dass wir für einen guten, stabilen, persönlichen Glauben Beziehungen brauchen. Amen? Yes. Und deswegen ist heute mein Thema Glaube, Leben in Gemeinschaft. Hashtag Herdentiere. Dazu später mehr. Und ich weiß nicht, wie es euch geht in dieser Serie, was es so mit euch macht. Ich sage euch ehrlich, mit mir macht es viel. Mit mir macht es echt viel. Ich merke, dass Gott da in mir Dinge aufdeckt, wo ich merke, boah, da bin ich doch auch noch gar nicht so heil in mir. Ich glaube, kaum ein Thema ist so verbunden mit Emotionen wie unsere Beziehungen. Es fängt ja schon ganz früh an, wenn wir hier den Jonathan sehen. Wir alle, wir wurden in Beziehungen hineingeboren. Da war eine Mutter und oder Vater und oder Geschwister und oder vielleicht auch andere Menschen. Und es ist bewiesen, dass diese ersten Jahre, die machen so viel mit uns, diese prägenden Jahre, wir sind Wesen, wir überleben ja gar nicht ohne ein Gegenüber, wir überleben gar nicht ohne irgendeine Form von Nähe, von Pflege, von Fürsorge. Und dann geht es irgendwann weiter, ne? Dann kommen die Freunde und die Lehrer und so prägende Personen, Omas, Opas, alles, was das so dazugehört. Und dann irgendwann auch die romantischen Beziehungen, die Liebe, die erfüllte Liebe, die unerfüllte Liebe, die Liebe, wo Verletzung geschieht, die Liebe, wo vielleicht Trennung geschieht. Und dann kommen vielleicht bei dem einen oder anderen auch wieder Kinder, also dann bist du wieder in so einer neuen Position als Eltern zu lieben. Und all dieses Beziehungsgeflecht dort hat Gott uns hineingestellt. Und Babsi hat am Anfang der Predigtserie gesagt, unser Schöpfer Gott, er hat es bewusst so gemacht. In 1. Mose 2, Vers 18 steht, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Also er hat sich da was dabei gedacht. Aber diese Spannung zwischen ich liebe und wo Liebe geschieht, geschieht irgendwie auch Verletzung. Diese Spannung, die fordert uns heraus. Und ich habe selbst, wie gesagt, meine eigene Story da. Ich habe einen Vormittag, als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, nur geheult, weil Gott in mir gearbeitet hat. Weil ich gemerkt habe, das Thema ist für mich. Und die Frage ist, glaube ich, nicht, ob wir jemals verletzt wurden in Beziehungen oder nicht. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich spoiler schon mal so ein bisschen in die Predigt hinein. Ich glaube, dass Gott es liebt, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir zu ihm kommen mit unseren Beziehungen, mit den funktionierenden und den nicht funktionierenden, mit den Verletzungen, dass wir zu ihm kommen an die Punkte, wo wir lieblos behandelt wurden und er uns Liebe schenken möchte, dass er uns helfen möchte, funktionierende Beziehungen zu führen, obwohl es ja einfach schon klar ist, dass Verletzung wieder kommen wird. Und ich möchte kurz beten für diese Predigt, für den Gottesdienst, dass Gott wirklich da unser Herz segnet in diesem Thema. Und Vater, ich danke dir, dass du heute da bist. Ich danke dir, dass du treu bist und dass deine Pläne mit uns gut sind. Und auch wenn wir manche Dinge nicht ganz verstehen, warum sie in unserem Leben so gelaufen sind, wie sie bisher gelaufen sind, so wollen wir doch zu dir kommen und dir vertrauen, dass du aus allen Dingen etwas Gutes machen kannst. Und ich bete für diese Predigt, ich bete für den Gottesdienst, dass du in uns wirkst und wir nicht nur im Kopf Dinge verstehen, sondern sie in unser Herz fallen dürfen. Amen. Ja, Gabriel, er hat schon gesagt, wir feiern Kindersegnung und Taufe in Gemeinschaft. Und vielleicht kennst du das ja auch aus der Kirche grundsätzlich, ne, das kennt man ja so, das sind dann so diese klassischen Familienfeste, wo manche Leute dann mal in die Kirche gehen. Und ich möchte es ein bisschen erklären, warum uns das so wichtig ist. Weil man sagt ja so, Glaube ist doch eigentlich Privatsache, oder? Jeder soll doch glauben, was er will und wie er will. Ist ja irgendwie so eine Sache zwischen der Person und seinem Gott. Wenn wir in die Bibel schauen, und das ist unsere Grundlage für das, was wir hier glauben, sehen wir ein anderes Verständnis. Wir sehen Verständnis, dass Glaube und Gemeinschaft, Glaube und Gemeinde, dass es sehr eng beieinander ist. Wenn wir mal ins Neue Testament schauen, da sehen wir Jesus, der hat die Leute aufgefordert, komm, folgt mir nach. Und er hat nicht gesagt, okay, wir treffen uns einmal die Woche für 2 Stunden an dem einen Tag. Und wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, essen wir noch zusammen danach. Nee, er hat sie eingeladen in eine Lebensgemeinschaft. Er hat ihnen einen komplett neuen Lebensrhythmus geschenkt, einen neuen Lebensstil. Oder wenn wir anschauen, die erste Gemeinde in Apostelgeschichte 2, da ist der Heilige Geist gefallen und die ganzen Jünger, die versammelt waren, sie waren erfüllt vom Heiligen Geist, sie haben in Sprachen gesprochen. Und dann ist diese Predigt vom Petrus, der predigt, und dann erklärt das Evangelium, am Ende sagen die Menschen, ja, und was sollen wir jetzt tun? Und lest mal, was er sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Sagt Petrus, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und später lesen wir, dass das passiert ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt, haltet euch fest, etwa 3000 Menschen. Hey, da ist noch Platz nach oben, Chapel Fürth. Ich meine, letztendlich ist es genau das, was Taufe ist. Es ist ein öffentliches Bekenntnis. Ja, ich möchte der ganzen Welt zeigen, ich gehöre jetzt zu Jesus. Es ist ein Erkannthaben. Hey, da ist Sünde in meinem Leben. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin fehlbar. Da ist Fehlbarkeit in meinem Leben. Da ist Schwäche in meinem Leben. Aber ich möchte das nicht mehr. Und es ist eine bewusste Umkehr und ein Schauen auf Gott. Eine Annahme von dieser Vergebung und der Errettung durch Jesus. In Kolosser 2, Vers 12 heißt es, denn durch die Taufe ist euer altes Leben beendet. Und ihr wurdet mit Christus begraben, aber ihr seid auch mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt worden. Und das beten wir natürlich für Jonathan, dass er das für sich erkennen darf, dass wenn er so als Junge heranwächst, als junger Mann, dass er das für sich erkennen kann und auch erkennt, er ist hier hineingestellt, seine Eltern, sie haben ihn schon hineingestellt in diese Gemeinschaft. So wie wir es lesen, sie ließen sich taufen, sie gehörten zur Gemeinde dazu. Wie schön ist das, oder? Es ist so ein schöner Gedanke, dass wir in eine neue Gemeinschaft hineingetauft werden. Wir sind Söhne und Töchter in einer neuen geistlichen Familie. Und Jesus sagt, diese Familie, die ist sogar noch wichtiger als unsere biologische. Das ist ein neues Netzwerk, vielleicht lernst du ganz neue Leute kennen, aber es ist auch ein neuer Lebensstil, es ist ein neuer Lebensrhythmus, da gibt es andere Rituale, das ist eine andere Lebensweise. Und was wir dann weiter lesen in Apostelgeschichte ist, dass auch die Gemeinde Ja sagt zu dieser Person. Das ist enorm der Anspruch in Apostelgeschichte und dann auch in den neuntestamentlichen Briefen, dieser Anspruch an Gemeinschaft. Zusammenzustehen, die Einheit zu wahren. Die haben ihren Besitz geteilt, die haben sich um Schwache gekümmert, um die Witwen und so weiter und so fort. Und die alte Kirche, also das ist so die Kirche in den so Jahrhunderten nach Jesus, die haben dieses ganze Thema Taufe auch echt auf so ein richtig krasses nächstes Level gebracht. Da ging die Taufvorbereitung teilweise 3 Jahre. Gut, dass das bei uns nicht so ist. Bei uns ist es ein paar Wochen. 3 Jahre. Aber man muss es ein bisschen aus ihrem Hintergrund verstehen. Das lesen wir nur 6 Kapitel später in der Apostelgeschichte, dass die Verfolgung auch real war. Wenn wir uns taufen lassen, ich weiß nicht, ob wir als erstes im Hinterkopf haben, ja, ich könnte morgen tot sein. Wahrscheinlich nicht. Aber in vielen Ländern dieser Welt ist es bis heute so. Da ist diese Entscheidung zur Taufe nicht einfach was, was ich mal noch mache, weil irgendwie alle machen es auch, ist doch cool, sondern das hat seinen Preis. Und wer weiß, welche Zeiten auf uns zukommen und was diese Entscheidung bedeutet. Also auch die Gemeinde bietet Schutz und Einheit. Und ein Bild, was wir immer wieder im Alten Testament und auch im Neuen Testament in der Bibel finden, ist das von Herden, von Herdentieren, von Schafen und dem Hirten. Ich habe euch da mal so ein schönes Bildchen mitgebracht, so ganz idyllisch. Die Schafe, das sind wir, so die Nachfolger, die Allgemeinheit. Und dann gibt es diesen Hirten. Im Alten Testament lesen wir, dass sich einzelne Leiter, zum Beispiel Jeremia, er bezeichnet sich selbst als Hirte des Volkes. Auch Gott selbst wird immer wieder mit diesem Hirtenbild verglichen. Im Neuen Testament sind es oft die Leiter der Gemeinde, die der Herde vorstehen. Da kommen uns so Psalm 23 als Gedanke, dass Gott ein guter Hirte ist. Aber natürlich ist es schon ein prophetisches Bild für Jesus, der in Johannes 10, Vers 11 selbst sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin jetzt landwirtschaftlich nicht so into. Es ist jetzt nicht so mein großes Hobby, dass ich mich da so auskenne. Ich habe tatsächlich mal ein paar Artikel über Schafe gelesen. Sehr empfehlenswert. So Schafe sind tatsächlich diese ganz typischen Herdentiere. Also die verkörpern so ziemlich alles, was eine Herde so in der Regel verkörpert. Und das ist zum einen natürlich dieses Leben in Gemeinschaft, miteinander unterwegs sein. Da spielt natürlich auch die Fortpflanzung eine große Rolle. Was ich voll interessant finde, die haben da so richtige Unterstrukturen, so Rollenverteilungen. Die sind nämlich dann wieder in ihrer großen Gruppe in Untergruppen, Untergruppen organisiert. Und die haben dann so ein Leitschaf, das sich um diese kleinen Gruppen kümmert. Aber tatsächlich der Hauptgrund für dieses Leben in der Herde ist Schutz. Schutz. Das heißt, wenn die da alle sind und grasen und essen, und die grasen ja wirklich viel und essen viel, da stellen die so Wächter auf. So Wächter, die außen stehen und schauen, ob irgendwo Gefahr ist. Und wenn Gefahr ist, dann fangen sie an zu laufen. Und alle hören auf zu essen und laufen einfach mit. Das ist so in denen intuitiv drin, die laufen mit. Deswegen ist es auch sehr schwer, einzelne Schafe zu fangen, weil die einfach so irgendwie sich bewegen, dass es kaum geht. Und ich denke da an unseren Leitertag vor kurzem, den wir hatten, am Brainstorming. Und da war eine sehr weise Person, die saß in meiner Gruppe und wir haben gebrainstormt über das Thema Team. Und er hat gesagt, wenn man es schafft, ein Tier von der Herde zu separieren, kann man es überwältigen, selbst wenn es eigentlich stärker ist als man selbst. Ich glaube, dass Gottes Plan es ist, dass wir unseren persönlichen Glauben in Gemeinschaft leben, weil es uns Schutz bietet. Es bietet uns Schutz. Unser Glaube braucht Schutz, denn die Bedrohung ist real. Im Prediger 4, Vers 9 bis 12, da heißt es, zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der alleine ist und fällt, und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Es können sich zwei in einer kalten Nacht unter der Decke liegen, einander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Gabriel, das sage ich dir auch oft. Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Und ich möchte uns heute echt ermutigen, dass wir nicht zu naiv sind. Die Bedrohung für unseren Glauben ist real. Und vielleicht spüren wir das gerade nicht so sehr äußerlich, aber innerlich ist sie real. Ich denke da zum Beispiel an dieses Gleichnis vom Sämann. Der sät 4 Böden, einer geht auf. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir hier durchzählen müssen, 1, 2, 3, 4. Aber es ist real, dass wir auch vom Glauben wieder abfallen können. Jesus selbst, er sagt, das Leben, zu dem er uns ruft, es ist nicht leicht. Es ist kein Ponyhof. Es ist Schafherde. Da kommen Herausforderungen, da kommen Prüfungen. Und der Text, er geht davon aus, dass wir alle mal fallen. Wir kommen alle mal ins Stolpern. Wir haben alle mal Herausforderungen. Wir haben alle mal Schwierigkeiten. Ja, die Bibel, sie sagt, es gibt diesen Gegenspieler, den Teufel. Und er spricht, in 1. Petrus spricht Petrus selbst von diesem Bild eines Löwen. Wie ein Löwe streunt er herum und sucht seine Opfer. Und deswegen sollen wir besonnen und wachsam sein. Und vielleicht ist dieses Fallen nicht leicht, dass wir komplett vom Glauben abfallen und alles verlieren. Aber ich glaube, dass so dieser Abfall, dass das so ein schleichender Prozess ist, das kommt nicht von jetzt auf gleich. Das ist eine Sache von Wochen, Monaten, vielleicht von Jahren, wo du anfängst, das ein oder andere in der Bibel vielleicht doch nicht mehr so ernst zu nehmen. Deine Grenzen ein bisschen weiter zu stecken. Ja, es war jetzt nicht so schlimm, oder? Und beim nächsten Mal, war jetzt auch nicht so schlimm. Wo du deine Prioritäten anders setzt, Dinge dich vielleicht überwältigen, wie Sorgen um Finanzen, Sorgen um Beziehungen, Sorgen in der Arbeit, um Gesundheit. Man kann sich um so viele Dinge sorgen und das so hochsetzen, dass man die anderen Dinge verliert. Und deswegen sagt die Bibel, wir brauchen einander. Wir brauchen jemanden, dass wenn ich mal stolper, wenn ich mal fall und es kommt und es ist auch okay, dass wir mal zweifeln, es ist auch okay, dass wir mal hinterfragen, aber da brauchen wir jemanden, der uns hochhilft, der uns wieder ausrichtet, der uns ermutigt oder auch mal ermahnt. Und deswegen segnen wir Kinder in diese Gemeinschaft hinein und wir taufen auch Menschen in diese Gemeinschaft der Heiligen hinein. Und Gabriel hat es vorhin schon gesagt, Jesus, er hat es ganz öffentlich gemacht. Er hat zu all den Menschen gesagt, lasst die Kinder zu uns kommen. Und das muss man ein bisschen aus dem kulturellen Kontext verstehen. Zu der Zeit war das noch nicht so mit Kindeswohl und so. Da waren die Kinder ganz unten. Die Jungs hatten es noch ein bisschen besser, das waren nämlich die Erben. Die Mädels konntest du voll vergessen. Und Jesus sagt, nein, lasst sie zu mir kommen. Er sagt sogar noch mehr, Matthäus 18, Vers 3, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Er wertet sie nicht nur auf, er gibt ihnen nicht nur einen Platz in der Mitte von dieser Gemeinschaft, sondern er sagt sogar, macht sie euch zum Vorbild, lernt von ihnen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn du hier so ein kleines Kind siehst oder die im Foyer um dich rumrennen. Ich bin ja selber ständig genervt von den Kindern, obwohl ich selber zwei habe. Es ist herausfordernd. Natürlich sind sie anders. Und natürlich begegnen wir ihnen anders. Aber sie sind trotzdem Teil unseres Leibes. Sie sind Teil deines Leibes, zu dem auch du gehörst. Und wir brauchen sie, ja, wir können sogar von ihnen lernen. Und natürlich liegt da viel Verantwortung bei den Eltern, auch für den persönlichen Glauben der Kinder. Die können noch viel mehr prägen und vorleben, als wir das hier als Gemeinde tun. Aber wie Gabriel schon gesagt hat, da liegt auch Verantwortung bei uns als Gemeinschaft. Sehen wir dieses eine Kind? Und ja, du kannst nicht alle sehen. Du kannst auch nicht alle kennen. Und du kannst auch nicht zu allen eine total persönliche Beziehung haben und auf jedem Kindergeburtstag eingeladen sein. Schön wär's. Es geht nicht. Aber hey, welches Kind legt Gott dir aufs Herz? Welchen Jugendlichen legt Gott dir aufs Herz? Den du vielleicht mal siehst, mal ermutigst. Und es braucht ja nicht viel, oder? Betest du für diese nächste Generation, die da auf uns zurollt? Und Gabriel und ich, wir diskutieren immer, wir sind ja jetzt ja selber Anfang 30, uralt. Und sagst, ah, die Jungen, ai. Und reden schon selber so. Und ich glaube, es war schon immer so, ne? Man denkt sich immer so, ach, die Jungen, oh je, Mine. Lass uns für sie beten, okay? Weil sie werden hier unsere Plätze einnehmen. Sie werden das hier weiterführen. Sie werden das Reich Gottes weiterführen. Und sind wir auch da für Eltern, für unsere Brüder und Schwestern, wenn sie in Herausforderungen des Lebens drin sind oder nicht? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe doch sehr, oder? Wir brauchen es so sehr. Und gleichzeitig, und da komme ich wieder zu dieser Spannung vom Anfang, obwohl wir es so sehr brauchen und für unseren persönlichen Glauben so sehr brauchen, möchte ich es auch nicht zu sehr idealisieren. Im Sinne von, komm in die Gemeinde, hier gibt es nie Probleme. Hier sind alle immer freundlich und nett. Leider nein. Ich hoffe doch sehr, dass wir einen Unterschied machen zu anderen Orten. Aber auch hier, auch unter uns, passiert es, dass man sich öffnet, dass man liebt und dass man auch verletzt wird. Und das kann natürlich in unserer Mitte passieren, das kann auf verschiedenste Arten passieren. Und mir ist es wichtig, das auch zu sagen, dass das nicht okay ist. Also es soll keine Ausrede sein. Es soll keine Ausrede sein dafür, dass Dinge nicht gut laufen. Und ich bin auch mir ganz sicher, dass egal ob Verletzungen in der Gemeinde oder in irgendeiner Form von Beziehung, dass Gott es nicht gefällt. Gott gefällt es nicht. Im Gegenteil, die Bibel, sie ruft uns dazu auf, dass wir lieben sollen, dass wir unseren Nächsten lieben sollen, sogar unsere Feinde lieben sollen. Und dass wir an dieser Einheit festhalten sollen. Gott weiß darum, um die Verletzungen und dass es passiert. Und trotzdem sagt er, das Leben in Beziehung ist für diese Menschen ein Ideal. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Und ich glaube fest daran, dass Gott da keinen Fehler gemacht hat. Dass er nicht den Menschen geschaffen hat und sich dann dachte, oh oh, Fehler in der Anleitung, falsch programmiert. Aber er hat uns Menschen letztendlich einen freien Willen gegeben. Und Gabriel hat letzte Woche davon gesprochen, dass durch den Sündenfall diese Sünde in unsere DNA gekommen ist. Die ist da drin. Dieses Egoistische, dieses Selbstsüchtige, dieses Verletzende. Nicht Gott hat den Fehler gemacht, sondern wir Menschen, wir sind fehlbar. Paulus sagt in Römer 3, Vers 10 bis 12, ein harter Text. Keiner ist gerecht. Keiner. Auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut. Kein einziger. So, Amen, ich bin fertig. Das war jetzt die motivierende Predigt zum Sonntag. Keiner von uns. Und ja, wir feiern Taufe im nächsten Gottesdienst und wir freuen uns über dieses Zeugnis, vor allem, weil wir selber an diesem Punkt schon standen, oder? Weil wir das selber erlebt haben. Wir sind von uns aus nicht gerecht. Von uns aus verletzen wir und machen Fehler. Und deswegen brauchen wir Jesus. Amen. Genau das ist der Grund. Das ist der Grund, warum wir das hier alles machen. Jeden Sonntag. Genau deswegen brauchen wir Jesus und seine Erlösung. Gott, er hat uns durch Jesus eine Möglichkeit geschenkt, dass wir nicht so bleiben müssen. Er hat uns eine Möglichkeit geschenkt, dass wir immer wieder neu uns entscheiden können zu lieben. Uns immer wieder neu entscheiden können, die Einheit zu suchen. Immer wieder neu entscheiden können, auch zu vergeben, dort wo ich verletzt wurde. Und später in Römer 15 schreibt Paulus, er bringt es so gut auf den Punkt, dass er sagt, Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, eins zu sein und in Frieden miteinander zu leben. Gebt miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat. Dann könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater, unseres Herrn Jesus loben und ehren. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Ohne Gott schaffen wir es nicht. Aber er schenkt uns die Geduld und die Ermutigung, es immer und immer wieder zu tun. Und ich habe das mal für mich so zusammengefasst in drei praktischen Punkten, was das bedeutet. Und der erste Punkt ist, glaube ich, sehr offensichtlich. Es bedeutet, Gott lieben und uns von ihm formen zu lassen. Genau das ist es. Er muss unsere erste Liebe sein. Sonst werden wir kläglich scheitern in unseren Beziehungen. Er muss der Liebhaber unserer Seele und Bedürfnisse sein. Wir können nicht erwarten, dass wir fehlbare Menschen uns gegenseitig die Bedürfnisse erfüllen. Das kann nicht funktionieren, weil nur Gott ist vollkommen und heilig und gut. Und Gott, er hilft uns dann auch, Menschen durch seine Augen zu sehen. Vielleicht hast du das selbst mal erlebt, dass wenn du wirklich frustriert bist und wütend bist und traurig bist und du bittest Gott, ey, ich möchte den Menschen durch deine Augen sehen, dass er das auch schenkt. Dass er das liebt, uns das zu schenken. Und er hilft uns auch, in Konfliktsituationen Einheit zu bewahren und Vergebung und Versöhnung überhaupt zu ermöglichen. Und es ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen an dieser Stelle, Einheit wahren heißt nicht, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Okay? Das ist nämlich mein zweiter Punkt. Konflikte sollen in liebevoller Weise geklärt werden. Da gibt es so eine bisschen so eine, ich weiß gar nicht, was das ist, aber das ist so ein frommes Gedankenmuster, das irgendwie denkt, ja, da war jetzt jemand gemein zu mir, aber ich habe jetzt gebetet und jetzt habe ich der Person vergeben und gut ist. Und ich glaube, das kann schon mal vorkommen in Extremfällen, wenn wirklich das Gegenüber sich komplett querstellt und jegliche Form quasi der Versöhnung oder der Aussprache komplett verweigert. Das ist so die letzte Möglichkeit ist das. Aber ansonsten lese ich von Jesus, zum Beispiel Matthäus 18, Vers 15 bis 17, wo es heißt, wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, hat dir schon mal jemand Unrecht getan? Geh zu ihm und weise ihn auf seinen Fehler hin. Vor allem unter uns Christen sollte das möglich sein, dass jemand auch mal kommt und sagt, hey, du hast mich verletzt. Und ich würde auch nicht kommen und sagen, du hast das gemacht, du, sondern sagen, ich habe mich so gefühlt. Und dann sagt Jesus weiter, hoffentlich kommt dann die Einsicht und eine Aussprache. Und wenn nicht, hol ein oder zwei Zeugen dazu. Holt euch Hilfe, ringt um die Einheit. Deckt nicht nur eine fromme Decke drüber, ja, ich habe so versucht und irgendwie, ja, keine Ahnung. Ringt um die Einheit, um die Aussprache, um die ehrliche Versöhnung. Und wenn das auch nichts hilft, und meine Erfahrung nach ist das, bis dahin hat man wirklich fast alle Konflikte geklärt. Aber Jesus sagt, falls das auch nichts hilft, dann geht noch einen Schritt weiter, dann bringt es vor die Gemeinde, bringt es vor die Leitung. Es gibt so viele Wege, ein Zerwürfnis zu klären, aber die Frage ist, machen wir das auch? Oder ist es dann nicht doch oft leichter zu sagen, ja, dann suche ich mir halt eine andere Gemeinde. In der Gemeinde kann man das ganz gut machen, in anderen Beziehungen ist es oft schwieriger. Da kann ich es in mich reinfressen, da kann ich bitter werden, da kann ich streitsüchtig werden. Also lasst uns auch Konflikte liebevoll lösen, ja? Und der dritte Punkt, wir müssen trotz all dem immer wieder mit unseren Verletzungen auch zu Jesus kommen. Das ist so wichtig. Es ist so wichtig. Weil das eine ist, was so zu klären, aber das andere ist wirklich, dass es innerlich in unserem Herzen auch heil wird. Und es gibt Menschen, die können das schneller. Ich habe das schon mal erlebt. Manche, die sagen, ich vergebe dir und das ist wirklich gut. Aber manchmal braucht es auch ein bisschen länger. Und vielleicht hast du auch Verletzungen in dir von Menschen, die sich nie dafür entschuldigen werden. Vielleicht hast du Dinge erlebt, wo der Mensch nie diese Einsicht haben wird, dass er dich da verletzt hat. Und unser Wunsch ist natürlich immer, dass das ganz schnell passiert. Dass wenn wir so vor Jesus sind und sagen, Jesus, nimm es weg. Und ich glaube auch, dass das Gott tut. Und ich glaube auch, dass das heute passieren kann. Dass wenn du heute merkst, ey, da ist was in mir, aus welcher Beziehung auch immer, vielleicht warst du da noch ein ganz kleines Kind, dass Gott dir heute da in diesem Schmerz begegnen kann. Dass er dich dort heil machen kann. Aber manchmal braucht es halt auch Zeit. Und auch das ist mir voll wichtig, auch das ist okay. Dann mach dich auf den Weg. Und zwar nicht im Sinne von, ja, ich habe es mal probiert und ich krieg's halt nicht raus. Mach dich aktiv auf den Weg, bleib dran. Lasst uns da auch wirklich das Wirken des Heiligen Geistes, nachdem wir uns so sehnen, in Zeichen und Wundern, eben nicht nur an so direkten Ergebnissen messen. Heute hat er gewirkt, da ist es passiert. Sondern lasst das Wirken des Geistes auch in inneren, längeren Prozessen, lasst uns das ehren und feiern. Wer sagt, dass das eine als das andere? Manchmal sind es die inneren, längeren Prozesse, das Ringen, das Dranbleiben, das so viel Schönheit von Gottes Wirken zeigt und genauso Zeichen und Wunder ist. Wenn in Beziehungen, wo vielleicht seit Jahrzehnten Zerrüttung ist, Friede einkehrt. Wie schön ist das? Ich glaube, wir brauchen uns so sehr, und da spreche ich von mir selbst als kleines Schaf, zu uns allen als Schafen. Und in der Vorbereitung hat Gott mich in dieses wunderschöne Gleichnis geführt, das ich jetzt am Schluss auch noch in unsere Mitte einfach teilen möchte. Die Situation lesen wir in Lukas 15, Vers 1 bis 7, wo Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten um Jesus, die sind gekommen, um von Jesus Lehre zu hören. Eigentlich wunderschön. Aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er Jesus sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Und deshalb erzählt Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Wenn jemand 100 Schafe hätte und eines würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen, um das Verlorene zu suchen, bis er es wieder gefunden hätte? Und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Und wieder daheim würde er allen Freunden und Nachbarn alle zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten. Gottes Liebe ist so verrückt. So verrückt. Dieser Hirte, er geht in die Wildnis. Und es ist nicht bei uns wie die Wildnis, Knoblauchsland, bisschen Wiese. Es ist Wildnis, es ist Wüste, er weiß nicht, wann er wieder Zivilisation findet, wann er Verpflegung findet. Er weiß nicht, welche Tiere und Gefahren da lauern. Und er weiß das alles und trotzdem macht er das. Gott weiß um all die Gefahren und den Schmerz und er schickt trotzdem Jesus. Für ein Schaf. Für einen Menschen. Nur für mich. Nur für dich. Und dort, wo wir alle mal Sünder waren und immer noch sündig sind manchmal, wir alle brauchen es so sehr. Wir brauchen diese Liebe und Vergebung jeden Tag neu. Eine Liebe, die mich gesucht hat, als ich verloren war. Eine Liebe, die mich gesucht hat, als ich nichts wissen wollte von Jesus. Eine Liebe, die mich annimmt, so wie ich bin. Eine Liebe, die mich packt und auf sichere, starke Schultern legt. Und eine Liebe, die mir ein neues Leben schenkt. Eine neue Familie. Eine neue Möglichkeit. Und deswegen feiern wir das hier. Deswegen feiern wir dieses eine Kind, diesen einen Täufling. Deswegen ist es für uns so ein großes Fest, zu sehen, dass ein Kind, ein kleines Kind, aber auch ein neuer Christ in unserer Mitte aufwächst und seinen Weg findet. Wir feiern zusammen mit dem ganzen Himmel, der sich freut über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt. Amen. Lass uns aufstehen. Und wir gehen jetzt gleich nochmal in ein Lobpreislied, was ich so auf dem Herzen hatte, weil es auch so schön passt zu dieser Message. Und ich möchte dich echt einladen. Komm so, wie du bist. Verstell dich nicht. Komm wie ein Kind in die offenen Arme von seinem Vater oder seiner Mutter, renn voller Vertrauen. Wie wird sich dieses Schaf gefreut haben, das so voller Sorgen und Ängste war? Wie wird es geliebt haben, weil es so müde und kaputt und vielleicht verletzt war, auf diesen Schultern nach Hause getragen zu werden? Und bring diesem bedingungslos liebenden Vater das, was dich von ihm trennt. Bekenn ihm die Sünde, die dich trennt, die dich heute belastet. Aber bring ihm auch deinen Zerbruch, deine Verletzung. Bring ihm auch das, was dich trennt von anderen Menschen. Und frag ihn, was du tun sollst, was dein nächster Schritt ist. Aber vor allem lass dir in deinem Herzen, in deiner Seele, an Körper, Seele, Geist begegnen. Von dieser unendlichen Liebe. Die Liebe ist da. Die Frage ist, lassen wir uns lieben? Nehmen wir diese Liebe an? Und Vater, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass du uns als Menschen geschaffen hast mit einem Geist, einem Körper und einer Seele. Und du siehst all das bei jedem Einzelnen. Du weißt es ganz genau. Du weißt, was uns trennt. Du siehst die Verfehlungen in unserem Leben oder vielleicht auch nur von heute früh. Du siehst es. Du siehst unseren Schmerz und unsere Verletzungen. Und es ist dir alles egal. Du willst uns vergeben. Du willst uns wiederherstellen. Du willst uns erneuern. Mach's echt zu deinem Gebet. Sag du Gott selbst, was du heute brauchst von ihm, was du bekennen möchtest. Amen.